Wer geht für Deutschland ins Rennen um die Olympischen Spiele? München, Berlin oder doch Köln-Rhein-Ruhr? Sie alle kämpfen darum, der deutsche Olympiabewerber in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 zu werden. Und sie geben dafür jetzt schon viel Geld aus. Die Hamburger haben sich bereits mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Was halten Sie eigentlich von der Idee, Olympia wieder mal nach Deutschland zu holen, Herr Mössner?
Also zu Hause, meine Partnerin, die organisiert als fleißige Helferlein den Münster-Triathlon mit. Deswegen darf ich mich nicht gegen große Sportereignisse aussprechen. Ich bin also eher zuversichtlich, dass es interessant werden könnte.
Also verhaltener Optimismus, würde ich mal sagen, oder verhaltener Zuspruch. Und damit willkommen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Immerhin eines steht schon heute fest, die Entscheidung, welche deutsche Stadt oder Region sich um die Ausrichtung der Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele bewerben wird, fällt der Deutsche Olympische Sportbund am 26. September 2026 auf einer Mitgliederversammlung in Baden-Baden. Aber natürlich hat längst eine intensive Debatte über die Vor- und Nachteile einer solchen Bewerbung begonnen. Ich möchte mit meinem heutigen Gast allerdings den Bogen etwas weiterspannen und über den Sinn und Unsinn von sogenannten Mega-Events sprechen, also Fußball-Weltmeisterschaften, internationalen Bauausstellungen oder auch Bundesgartenschauen. Es geht auch um die Festivalisierung. Inwieweit wurde und wird die Bevölkerung in die Entscheidung für solche großen Ereignisse einbezogen? Gibt es tatsächlich auch mal positive Beispiele für das immer wieder vorgetragene Versprechen nachhaltiger Großveranstaltungen? Oder sind es meistens doch nur hohle Aussagen? Ich bin mir sicher, dass wir heute einiges an Aufklärung bieten können, denn ich darf auch heute wieder einen kundigen Experten begrüßen. Wer ist mein Gast? Professor Dr. Samuel Mössner hat von 1997 bis 2004 Geografie, öffentliches Recht und Kulturmanagement an der Universität Kiel studiert. 5 Jahre später hat er an derselben Universität im Fach Humangeografie promoviert und nahm im Anschluss daran Gastdozenturen in Italien und in den USA wahr. An der LMU München vertrat er die Professuren für Sozialgeografie mit Schwerpunkt Nachhaltigkeitsforschung und Mensch-Umwelt-Beziehungen. Seit 2017 ist er schließlich Professor für Raumplanung und Nachhaltigkeit am Institut für Geografie der Universität Münster. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen auf den Themen Wandel von Städten und Regionen, Governance und Beteiligung sowie Raumplanung und Planungskonflikte. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns und für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Mössner.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch.
Herr Mössner, was glauben Sie, was macht eine Stadt oder eine Region zu einem geeigneten Olympiastandort?
Das ist eine berechtigte Frage und am liebsten würde man jetzt wahrscheinlich so den einen oder das andere hören, das so ganz konkret ist, und ich würde mich so ein bisschen davor drücken und würde sagen, so ganz pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Es gibt nicht das eine Kriterium, das Erfolg dann verspricht oder sagt, das ist der richtige Standort. Ich glaube, es geht eher um den Prozess, wie man Olympia oder auch Großereignisse in eine bestehende Stadtplanung einbettet. Und ich spreche jetzt heute eher aus einer Frage von Stadtentwicklung und Stadtplanung, denn da komme ich her und als Geograf beleuchte ich vor allem diese Prozesse in der Stadt.
Und was wäre dann eine solche gelungener Prozess? Wir werden da gleich im Detail noch drauf eingehen, aber dass wir zumindest eine Ahnung davon bekommen, in welchen Kategorien Sie beispielsweise als Raumplaner denken. Was müsste in diesem Prozess integriert sein?
Ja, erstmal muss es gemeinwohlorientiert sein. Das ist erstmal ein abstrakter Begriff, aber er würde erstmal darauf hindeuten, dass diese Ereignisse nicht nur einzelnen Akteursgruppen dienen, sondern dass sie der Gesellschaft, der Stadt auch dienen können oder auch darüber hinaus einer Region. Sollte auch ein gerechter Prozess sein, der Implementierung und auch nachher der Durchführung. Er sollte zukunftsorientiert und nachhaltig sein, also auch sich überlegen, was passiert danach, nach dem Event. Wie gehe ich beispielsweise mit Flächen um, die ich dafür gewidmet hatte, auch vielleicht auch verändert habe. Und er sollte auch partizipativ sein, also im Sinne dessen, dass eine Öffentlichkeit auch an Entscheidungsfindung beteiligt werden kann und nicht nur informiert wird.
Da schwingt bei Ihrer Antwort jetzt so ein bisschen mit, Herr Mössner, dass Sie genau das vermissen, wenn Sie so ganz grob mal auf die Geschichte der Olympischen Spiele gucken, partizipativ an das Gemeinwohl denken, an die Nachhaltigkeit denken. Wir werden über einzelne Beispiele noch sprechen im Laufe dieses Podcasts, aber haben Sie den Eindruck, dass das fast immer irgendwie unter die Räder gerät oder eher so am Rande behandelt wird?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich würde sagen, dass wir grundsätzlich in den letzten 30, 40 Jahren eine Stadtentwicklungspolitik haben und eine Stadtentwicklung haben, die sich nicht mehr an diesem Gemeinwohl oder abstrakten Gemeinwohl in der Art orientiert, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Vielleicht geht das auch nicht aus gesellschaftlichen Bedingungen heraus, aber wenigstens würde ich sagen, das vermisse ich deutlich. Nicht nur bei Großveranstaltungen, auch grundsätzlich, aber eben auch bei solchen Festivals.
Das Internationale Olympische Komitee, zumindest meiner Erinnerung nach, betont fast immer, dass es beispielsweise den Aspekt der Weiternutzung, also der Nachhaltigkeit, mitdenkt. Ist denn überhaupt eine nachhaltige Olympiade realistisch oder ist das eher, naja, ich mache euch Versprechungen und nachher wollen wir mal das Beste hoffen?
Naja, Nachhaltigkeitsbegriff hat ja sowas sehr stark Normatives in dem Moment, ne? Dass man sagt, also es gibt so die Nachhaltigkeit oder es gibt sie nicht. Ich würde es vielleicht doch auch da wieder prozesshaft sehen und würde sagen, doch, ich könnte mir vorstellen, dass es nachhaltigere, also prozesshaft gesehen, Stadtentwicklungsprojekte und auch Großprojekte gibt und andere, die das nicht sind. Und ich meine, wir werden später vielleicht noch über Turin sprechen. Ich habe sehr viel in Italien Zeit verbracht und auch dort geforscht und zu Themen der sozialen Exklusion eigentlich und nicht der Großprojekte. Aber das eine hängt mit dem anderen eben zusammen. Darum geht es mir auch im Kern hier heute. Und Turin ist, würde ich sagen, ein gutes Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte.
Es gab sehr viele Olympische Spiele seit 1896 bekanntermaßen mit einigen Unterbrechungen. Aber gibt es vielleicht ein oder zwei Beispiele, wo Sie sagen würden, zumindest das ist gelungen. Ich denke zum Beispiel immer an das Olympische Dorf in München. Aber vielleicht ist das auch das falsche Beispiel. Haben Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel? Oder ist es das richtige Beispiel, wie eine sinnvolle Weiternutzung gelingen kann?
Ja, also das die Städte in München ist sicherlich heute erstmal gut integriert in die Stadtstruktur, so würde ich sagen. Dadurch, dass da auch ein hoher Anteil studentischen Wohnraums geschaffen worden ist, finde ich das ehrlich gesagt auch noch näher an dem dran, was mir so auch vorstellt, wie eine gute, sagt sich immer so schnell, ne, so eine gute Stadtentwicklung aussehen sollte. Die U-Bahn wurde damals gebaut in dem Kontext und hat sicherlich auch stark zur Anbindung der Stadt und auch zur Mobilität der Stadt beigetragen. Das würde ich jetzt doch erstmal vorsichtig als was Positives hervorheben.
Hat also München, hat die Stadt München, hat die Region München von den Olympischen Spielen tatsächlich profitiert? So wie man es ja fast immer den Ausrichterstädten, ich sag's auch mal vorsichtig, zumindest in Aussicht stellt.
Ja, es lag vielleicht nicht daran, wie die Spiele organisiert worden sind und welches Konzept für Olympia dahinter stand, sondern es geht vielleicht ein bisschen darum, dass wir jetzt noch in einer anderen Zeitlichkeit drin waren, in einer Epoche, in der insgesamt, also die Vermarktung der Stadt nicht so ganz deutlich war, dass wir nicht versucht haben, nur noch eben unsere Großprojekte an solche großen Events zu koppeln, sondern statt Planung, statt Entwicklung noch etwas, ich sagte ja diesen altmodischen Begriff vorhin schon, an dem Gemeinwohl orientiert haben. So altmodisch ist er vielleicht auch gar nicht. Er wurde gerade in Leipzig-Charter auf EU-Ebene nochmal betont. Dort wurde nochmal deutlich gefordert, auch in der neuen Leipzig-Charter, dass Stadtentwicklung gemeinwohlorientiert sein sollte.
Halten Sie es denn überhaupt für realistisch? Ich meine, das sind ja immer Mammutveranstaltungen. Bleiben wir mal bei Olympia, bei gigantischen Veranstaltungen, die ganze Regionen betreffen. Ist es überhaupt realistisch, dass da alles irgendwie nachhaltig ist? Oder muss man immer mit gewissen, ich sag's mal etwas salopp, Kollateralschäden rechnen und sagen, naja, wir haben ein schönes olympisches Dorf, wir haben eine U-Bahn bekommen. Ah, es gab auch ein paar unschöne Seiten, die sind bis heute nicht wirklich aufgearbeitet. Muss man mit sowas immer rechnen? Oder kann es auch rein theoretisch mal gelingen, raumplanerisch nachhaltig so zu denken, dass Olympia wirklich ein ganz großer Wurf im Sinne des Gemeinwohls werden kann?
Also in meiner Forschung beschäftige ich mich mit Nachhaltigkeitsfragen, aber nicht so, dass ich nur mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend laufe und sagen würde, das ist jetzt nachhaltig und das ist nicht nachhaltig, tut mir leid, sondern mich interessiert eigentlich eher wie viel mehr, was verstehen wir unter Nachhaltigkeit, wenn wir etwas so bezeichnen. Und diese Aufladung, die finde ich ganz spannend, weil man dann doch Unterschiede feststellen kann. Einerseits eben halt Dinge, die eher transformativ sind, also ein Wandel der Gesellschaft und auch der Gesellschaftssysteme irgendwie voranbringen möchte. Und auf der anderen Seite auch Dinge, die hat mein Kollege aus Wien als die Nicht-Nachhaltigkeit bezeichnet. Also Dinge, die irgendwie nachhaltig sind, aber irgendwie auch eben nicht den Wandel verfolgen und eben im weiter wie bisher verhaftet sind. Na, wenn man also diese Kategorie oder diese Perspektive erstmal anlegt, dann kann man am Ende nicht sagen, dieses Olympia oder diese Sportveranstaltung ist nun wirklich nachhaltig und diese nicht, sondern es geht eher darum, welche Ziele und welche auch welche Veränderungen haben sie bewirkt und wie haben sie auch so eine Stadtgesellschaft weitergebracht. Und dann haben sie aber nach dem Positiven, dem Negativen gefragt, das verstehe ich auch total. Ich würde es auch machen im umgekehrten Fall. Und ich weiß auch, dass die Gesellschaft immer irgendwie nach so dem Guten und dem nicht so Guten
fragt. Ja, man denkt so ein bisschen in Schwarz-Weiß-Kategorien.
Ja, das ist total verständlich. Aber hier ist es, glaube ich, in dem Fall vielleicht gar nicht so hilfreich. Ich bin also deswegen ja auch nicht dafür oder dagegen, dass Olympia hierher kommt. Ich finde, die Bevölkerung muss das entscheiden. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Hamburg sich dagegen entschieden hat. Ich glaube, es ist am Ende aber eine Frage, was verknüpfen wir damit? Was möchten wir, in welcher Hinsicht möchten wir uns verändern? Ich finde erstmal Sportveranstaltungen was total grundpositiv ist. Ich finde es auch sehr schön, eine Atmosphäre oder sehr wünschenswert, eine Atmosphäre als Gesellschaft für Athletinnen und Athleten zu schaffen, in denen die sich wohlfühlen können, ihren Sport austragen können und so weiter. Und das hat eben nachher auch mit planerischen Aspekten zu tun. Wir erinnern uns alle an die Winterspiele gerade, wo auch gerade von Seiten der Athletinnen und Athleten ja gerade kritisiert worden ist, dass die Spielstätten so stark und weit auseinander, stark fragmentiert waren und weit auseinander lagen, sodass dort dieses gemeinsame Gefühl nicht aufkam. Ja, und das ist was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also ein positive Spiele müssten bereits dort beginnen und sagen, ich brauche eben etwas, das zwar einerseits nicht so ganz zentriert nur ist auf einen Standort, da fand ich den Ansatz für NRW auch erstmal nachvollziehbar, gleichzeitig aber auch nicht diese Zersplitterung ermöglicht, die dann vielleicht auch so ein Sportgefühl irgendwie zerstört.
Oft redet man, Herr Mössner, in dem Zusammenhang ja auch von Kosten und Risiken, die man eingeht, klar. Auf der anderen Seite, Sie haben jetzt so einen Aspekt angesprochen, den würde ich mal unter der Rubrik sehen. Deutschland kann sich dann auch als weltoffenes Land zeigen, als sportbegeistertes Land. Der Tourismus profitiert davon. Vielleicht auch langfristig kommt Deutschland wieder in positive Schlagzeilen. Daran mangelt es uns ja manchmal im Moment auch. Sind das auch Dinge, die man dann irgendwie berücksichtigen muss oder sollte? Vielleicht nicht Sie als Raumplaner unbedingt, aber so insgesamt bei einem solchen großen Ereignis, was meinen Sie?
Ich glaube, das sind total wichtige Aspekte. Die fallen nicht mehr so ganz genau in meine Fachlichkeit hinein. Aber das sind ganz wichtige Aspekte, die sich mit Sportveranstaltungen verbinden. Und ich halte Sportveranstaltungen auch für grundsätzlich erstmal auch politisch integrativ. Ich finde, dass man bei den Austragungsstätten vielleicht, wenn man wieder auf so räumliche Kontexte schaut, dann eben auch beachten sollte, dass nicht nur für die Athletinnen und Athleten so eine Kohäsion auch geschaffen wird, sondern dass auch für die Menschen das erreichbar sein kann. Dass also Sport nicht mehr nur etwas ist, was ich irgendwie im Fernsehen marginalisiert irgendwo da sehen kann, sondern an dem ich auch teilhaben kann, und zwar als ganze Gesellschaft. Damit muss ich mich öffnen, auch für Quartiere und für Veranstaltungsräume, also für alle möglichen und unterschiedlichen Veranstaltungsräume. Und
Paris hat ja zum Beispiel ein solches Konzept, dass man in der Seine geschwommen ist, dass man als Zuschauer das Gefühl hatte, mein Gott, wo immer ich mich in der Stadt gerade bewege, irgendwo ist gerade was los, hier findet Basketball statt, da schwimmen sie gerade durch meinen Fluss. Also das klang zumindest oder sah zumindest sehr nahbar aus. Hatten Sie auch diesen Eindruck?
Ja, ich glaube, Paris wurde dafür auch sehr gelobt. Ich erinnere mich an das Schwimmen im Fluss noch. Ich glaube, die Triathletinnen waren nicht so begeistert, weil
die Qualität wegen der Wasserqualität. Also viel getrunken, wenn die da nicht haben,
hoffentlich. Augen auf bei der Sportwahl. Aber ich glaube, Paris war da schon interessant für. Und sie sind ja auch in die Peripherien gegangen, wenn ich das richtig vor Augen hatte, und haben auch dort Spielstätten gewählt. Genau, wenn dann die Ticketpreise noch so sind, dass alle teilhaben können, dann ist das, glaube ich, auch eine gute Sache. Es hat also auch mit Gerechtigkeit und auch Fairness zu tun.
Kommen wir mal weg, so ein bisschen zumindest von Olympischen Spielen, und gucken mal auf Großevents insgesamt, beispielsweise Bundesgartenschauen, Fußball-Weltmeisterschaften oder Bauausstellung. Sind das auch so Ereignisse, wo Sie sagen, ja, das ist so, für die interessiere ich mich auch, weil sie auch raumplanerisch für mich eigentlich eine ähnliche Kategorie darstellen, oder unterscheiden sich diese Ereignisse, die alle durch Größe beeindrucken zunächst mal, oder unterscheiden sie sich in ihren fachlichen Kategorien denn doch voneinander?
Also wir diskutieren das in einem Fach unter dem Stichwort der Festivalisierung der Stadtentwicklung. Und damit meinen wir vor allem zwei Dinge. Einmal beobachten wir, dass seit den 1980er und den frühen 1990er Jahren in vielen europäischen und nordamerikanischen Städten häufig Festivals durchgeführt werden und an diese Festivals eben auch dann Stadtentwicklungsprozesse aufgehangen werden. Diese Festivals organisieren, das sagte mal der Kollege Ebert für die ARL so, das fand ich einen sehr schönen Ausdruck, sie organisieren Einzigartigkeit. Also sie suggerieren erstmal, und das sind sie ja auch, dass für den Moment jetzt etwas passiert, Wenn man an diese Einzigartigkeit, aber Dauerhaftigkeit dranhängt in Form von Stadtentwicklung, dann können daraus auch Reibungen passieren. Darauf schauen wir dann eben. Sie sind auch sehr zeitlich verdichtet, es kommt Publikum mit allem Aufmerksamkeit zusammen. Man kann es sehr gut mobilisieren natürlich, auch für positive Ziele, die haben Sie ja vorhin schon angesprochen. Also so ein Image zum Beispiel oder auch vielleicht auch politische Botschaften, die man dann über auch geopolitische Verwerfungen hinweg transportieren kann. Frieden zum Beispiel, um mal ein Wort zu nennen, das gerade auch vielleicht zu selten ausgesprochen wird. Im Zweiten wäre es dann so, dass Festivals auch eingebettet sind, also ganz stark, diese Festivals eben sehr stark eingebettet sind in Stadtentwicklungsstrategien. Ja, das war es vielleicht auch schon in der Antike, aber heute und in den 80er, 90er Jahren haben wir nochmal gemerkt, dass es alles diese Schraube auch sich nochmal ganz, ganz stark angezogen hat und eben sehr viel stärker geworden ist. Der Selbstzweck der Sportereignisse, das tritt also bisweilen in den Hintergrund. Ja, es geht dann nicht mehr um die Olympischen Spiele und die sportliche Leistung, sondern es geht dann eher um einen Kristallisationspunkt der Stadtentwicklung, an dem dann bestimmte Investitionen getätigt werden. Und diese Investitionen sollten ja idealerweise dauerhaft sein und sie kristallisieren sich aber an diesem einzigartigen Ereignis.
Wie zum Beispiel Olympia 72 in München, wo immer noch die U-Bahn so ein bisschen heute hervorgehoben wird.
Ja, genau. Nur, dass die U-Bahn eben tatsächlich eine Dauerhaftigkeit dann hatte. Und
was ja gut ist, oder
das
nicht?
Das ist total gut, genau. Und in Turin eben halt dann ein Shoppingcenter gebaut wurde, das für den Moment nur gut war. Und aber eben, genau. Und jetzt reden wir eben halt über die 90er Jahre und eben nicht über die 70er Jahre. Und da haben wir auch ein anderes ökonomisches Umfeld gehabt. Und wir haben eine andere Gesellschaftsordnung gehabt, eben die dann seit den 90er Jahren sich nochmal verändert hat.
Wenn Sie von der Festivalisierung sprechen, Herr Messner, das heißt, für Sie sind... Oder Sie betrachten Olympische Spiele ähnlich wie Bundesgarten schauen?
Na, Sie schaffen es erstmal, dass man auch vielleicht sinnvollerweise zerstrittene Positionen überdecken kann, dass man auch Mehrheiten mobilisieren kann, dass man vielleicht marginalisierte oder partikulare Stimmen auch eben nicht mehr so deutlich hört, weil sie eben unter diesem Regenschirm des sportlichen Ereignisses, für das ja auch irgendwie alle sind, ne? Also zudecken kann. Also niemand ist ja irgendwie gegen Olympia, ehrlich gesagt. Alle finden Weltmeisterschaften gerade toll, wenn die bestimmte Mannschaften noch länger
spielen. Wobei ich schon den Eindruck habe, dass so Ereignisse wie Olympia oder auch vor allem Fußball-Weltmeisterschaften durch die Rolle der FIFA irgendwie eine andere Aura mit sich bringen als eine Bundesgartenschau. Bundesgartenschau klingt in meinen Ohren, oh, das ist aber nett, da sind viele schöne Blumen, da kommen die Leute hin, oh, da trinkt man ein Käffchen und alles ist gut. Oh, die korrupte FIFA und Olympia ist doch alles Gigantismus. Also das Image ist auch komplett anders, aber aus Ihrer Sicht... Aus Ihrer raumplanerischen Sicht sehen Sie schon Parallelen. Auf den Punkt wollte ich hinaus.
Genau, ich würde da schon auf jeden Fall Parallelen sehen. Ich würde Ihnen aber auch nicht widersprechen wollen und würde auch das gleich sehen, würde sagen, dass das andere ist nochmal etwas stärker politisiert, aufgrund von doch schwierigen Zuständen, die wir ja bisweilen auch miterlebt haben.
Sind Bundesgartenschauen nicht per se, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, auf Nachhaltigkeit angelegt? Denn da geht es ja nicht darum, irgendwelche Bauten nachträglich noch zu legitimieren oder nachzunutzen. Das ist halt ein schöner, großer Garten und den kann ich natürlich auch in 20 Jahren mir noch anschauen, oder? Also haben solche Großereignisse nicht sowieso viel leichter, den Anspruch der Nachhaltigkeit zu erfüllen?
Also Olympia ist sicherlich so die Speerspitze dessen, was man machen kann, ne? Das ist das teuerste, größte und bekannteste Event, das wir machen können. Dagegen ist so eine Landesgartenschau natürlich irgendwie doch ein bisschen bescheidener, würde ich sagen. Und dennoch ist es eben doch ein singuläres Ereignis, wo man versucht, in einem Raum etwas zu verändern, als Event und an das auch bestimmte dauerhafte Entscheidungen dranhängen. Also es gibt schon auch Bundesgartenschauen, in denen auch nochmal Wohnquartiere umgestaltet worden sind. Mhm. Frankfurt beispielsweise. Damals wurde übrigens auch die U-Bahn verlängert in Frankfurt, als die Landes- oder Bundesgartenschau dort in Ginnheim errichtet worden ist. Wie ist es, glaube ich, irgendwann in den 80ern gewesen.
Sie haben jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, Herr Messner, dass es Ihrer Einschätzung nach sinnvoll ist und auch zum Prozess dazu gehört, die Bevölkerung einzubeziehen. Würden Sie sagen, dass das immer sinnvoll ist? Also auch bei, ich sag mal, vergleichsweise kleinen Landesgartenschauen im Vergleich zu Fußball-Weltmeisterschaften, ist das in jedem Fall sinnvoll, um die Legitimation, den Zuspruch zu erhöhen? Oder würden Sie sagen, na, in dem Fall muss man es, in dem muss man es eher nicht?
Schwieriger Punkt. Und Sie merken schon, Sie bekommen die nächste, vielleicht vermeintlich ausweichende Antwort. Sie ist es aber eigentlich gar nicht. Ich würde nicht grundsätzlich nur sagen, es gibt diese Beteiligung und ja, die ist immer gut. Es gibt unterschiedliche Formen von Beteiligungen und da müssen wir genau hingucken, wie wir beteiligen und mit welchem Ziel wir auch beteiligen und über welche Fragen wir auch beteiligen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Fragen gibt, die von so großer Bedeutung auch sind, auch vielleicht ethischer Natur sind, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, darüber jetzt ein Plebiszit zu machen oder eine Abstimmung zu machen, ohne genügend informiert zu haben darüber. Andere hingegen, glaube ich, sind sehr sinnvoll, auch in die Stadtgesellschaft hineinzutragen. Es ist aber schwierig, solche Entscheidungen in die Stadtgesellschaft hineinzutragen. Das haben wir auch kürzlich hier in Münster gesehen. Dann hängt auch so eine politische Entscheidung nachher an der Frage, wie ist informiert worden? Wer oder was hat besser oder schlechter informieren können? Wie sehen Zugänge zu Informationskanälen aus? Und wie mobilisiere ich denn dann am Ende auch eine Wählerschaft? Also solche Beteiligungsverfahren sind ja erstmal auch manipulierbar in einer gewissen Weise.
Aber dennoch haben Sie gleich am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, die Hamburger haben sich jetzt nochmal entschieden, wie sie sich entschieden haben. Würden Sie sagen, dass denn der Prozess, wie die Hamburger sich entschieden haben, dass man also eine richtige Abstimmung an einem Sonntag, also wie so eine Bundestagswahl, jeder konnte hingehen, ja oder nein sagen. Das ist ja auch ein bisschen plakativ, ja oder nein, aber es ging ja irgendwie nicht anders. Aber es ist trotzdem gut und richtig so gewesen. Was meinen Sie?
Ja, also mein Eindruck wäre schon, dass es für Hamburg positiv und richtig war, weil einerseits nehme ich die Stadt aus meiner langjährigen Kieler Beobachtung am Rande der Stadt sozusagen wahr, dass es dort schon eine sehr stark engagierte Bürgerschaft gibt, die für ihre Stadt auch entscheidet und das gewohnt ist, auch mitzuentscheiden. Wir reden auch bei Hamburg ja auch über einen begrenzten Raum. Das ist also eine Stadt am Ende, ja, nicht nur ein Bundesland, das darüber entscheidet. Ich könnte es mir bei so einem Flächenland wie in NRW schwieriger vorstellen. Ich selbst habe, wir driften ein bisschen ab jetzt in der Frage.
Schwieriger, aber, meinen Sie, schwieriger die Zustimmung zu organisieren oder schwieriger abzulehnen?
Schwieriger umzufragen. Ich habe das in Baden-Württemberg erlebt für Stuttgart 21, in dem am Ende auch dann die Frage, die ich dann in der Wahlkabine beantworten sollte, so kompliziert war, dass ich dann auch nicht mehr richtig wusste, was jetzt dagegen und dafür wäre. Aber es ist natürlich total kompliziert, auf so einer großen, großen Ebene so viele Menschen abstimmen zu lassen, die letztendlich am Ende auch vielleicht gar nicht tangiert sind davon. Ich glaube, dass wir also vielleicht nicht nur über diese Frage der Abstimmung reden sollten, wenn wir über Partizipation reden, sondern am Ende auch bei vielleicht einer positiven Votum für Olympia uns überlegen müssten, wie nehmen wir denn lokale Bevölkerung mit, in deren Quartieren das passiert, die vielleicht auch anderweitig davon betroffen sind. Und da gibt es ja unterschiedliche partizipativen Methoden auch, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
Können Sie mal ein oder zwei nennen, dass Sie sagen, das ist auch eine partizipative Form, die über diese große Frage, die ich am Sonntag mit Ja oder Nein beantworten muss, hinausgeht und die vielleicht etwas quartiersmäßiger angelegt ist, also ein bisschen kleiner?
Also ich kann das mal versuchen. Stellt sich ein bisschen die Schwierigkeit, dass ja diese Olympia in NRW noch gar nicht da ist und ich deswegen gar kein konkretes Beispiel beziehen kann. Aber beispielsweise, wenn es denn dann um verkehrliche Mobilität geht oder die Frage, wie geht man mit solchen fließenden und ruhenden Verkehren denn dann um, dass man sich mit über Dialogverfahren oder Werkstätten mit Anwohnern zusammensetzt und gemeinsam überlegt, was ist denn für euch tragbar und was ist für euch nicht tragbar, was würde euch vielleicht auch darüber hinaus sogar noch nutzen, ne? Stichwort U-Bahn, also wie könnten wir einen ÖPNV-Verkehr auch organisieren, der jetzt nicht uns nur gut zu den Sportstätten bringt, sondern der vielleicht auch darüber hinaus für die Stadtgesellschaft
eine Relevanz entfaltet. Also dauerhaft uns
ja,
nutzt.
Genau. Ja, also wegkommen von dem, deswegen zitierte ich das vorhin, was eben diese organisierte Einzigartigkeit betrifft.
Sondern eher an die Dauerhaftigkeit auch nennen und da die Bürger möglichst früh so graswurzelmäßig einbeziehen, wenn ich Sie richtig verstehe?
Ja, kann man machen. Also es ist natürlich jetzt abhängig von, worüber wir konkret reden. Ne?
Klar, aber es zeigt zumindest, in welchen Dimensionen Sie denken und auch, dass man wirklich an die Basis rangehen sollte, an die Quartiere. Jetzt ist ja Köln-Rhein-Ruhr zum Beispiel im Gespräch. Da müsste man dann auch genau überlegen, wen tangiert das alles und wen beziehen wir da in welcher Form mit ein?
Ja, und in welcher Hinsicht möchte sich auch so eine Region oder dann auch die Stadt, die ja so als Kern sich kristallisieren sollte, wenn ich das richtig verstanden habe in der Bewerbung, in welche Richtung möchte sie sich entwickeln und wo ist es sinnvoll auch? Diese Einzigartigkeit also zu überkommen, also das wäre eigentlich so ein bisschen das Ziel und das gilt natürlich auch für Investitionen. Es ist total sinnvoll, erstmal eine Investition zu tätigen, die sehr kurzfristig auf touristische Vermarktung und irgendwie vielleicht auch, also da habe ich auch gar nichts gegen, dass jemand sagt, ich investiere hier und habe dann auch etwas davon. Aber es muss eben halt diese Einzigartigkeit oder diesen einzelnen Moment überdauern können.
Also ein bisschen langfristiger denken und das schließt einander, wenn ich Sie richtig verstehe, müssen ja nicht aus, dass man einerseits natürlich diesen kurzfristigen Effekt abschöpft, aber andererseits das andere schon durchaus mitdenken kann.
Ja, genau. Es muss also auch weiter möglich sein, dass man politisch streiten kann. Dass man nicht sagt, wenn du dagegen bist, bist du aber gegen Olympia und gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft oder die bei der Bundesgartenschau ist, glaube ich, nicht so ganz.
Da ist es aber ein bisschen einfacher auf jeden Fall. Ne?
Sondern dass man trotzdem auch an der Sache weiter streiten darf auch und streiten kann, ohne dass eben dieses vermeintlich Konsensuale da drüber gedeckt wird. Also Olympia zum Beispiel, wogegen wir ja eigentlich alle nicht sind. Also dass weiter Partikularinteressen auch oder auch Minderheiteninteressen auch eine Bedeutung erlangen können. Genau, es klingt jetzt so abstrakt, aber dass man zum Beispiel weiß, auch für Anwohnende in einem weniger privilegierten Stadtteil ist der Zugang zum Rhein vielleicht immer noch wichtig. Und auch wenn der jetzt eine total schöne Tribüne wäre und dann später in irgendwas Festivalartiges umgestaltet werden könnte für wenige. Ich mache jetzt einfach so ein abstraktes Beispiel, das so ein bisschen, ich weiß nicht gar nicht, was am Rhein geplant ist. Ja. So weit sind die ja noch gar nicht.
Sie haben anfangs schon angedeutet, dass Sie sich Turin mal etwas näher angeschaut haben und dazu auch Untersuchungen gemacht haben, geforscht haben. Bevor wir auf die Ergebnisse zu sprechen kamen, zumindest auf einige wenige vielleicht, die wichtigsten. Warum gerade Turin? Warum haben Sie sich Turin angeschaut? Weil es ein besonders markantes Beispiel war, weil Sie gerade zufällig in der Nähe waren oder weil es ein wissenschaftlich besonders interessantes Ergebnis versprach?
Ja, vielleicht hört ja auch der oder die eine Studentin oder Student zu, dann würde ich ein wenig ausholen und würde sagen, ich habe Erasmus gemacht. Und ich finde Erasmus eines der ganz großen Errungenschaften universitärer, europaweiter universitärer Politik, nämlich dass man Studierende dazu bringt, in andere Länder, in andere Standorte zu kommen. Und so bin ich nach Italien gegangen, gar nicht nach Turin, sondern nach Cagliari, da war es ein bisschen wärmer, die Sonne schien häufiger und das Meer war um die Ecke. Aber ich habe dort Italien kennengelernt und das dann auch in meiner Forschung weiter begleitet. Ich habe dann viel zu Mailand gemacht, meine Diplomarbeit, dann später meine Doktorarbeit. Und Turin ist so ein bisschen die kleine Schwester nebendran und die fand ich immer auch spannend im Schatten von Mailand. Und habe mich dann auch mit Turin sehr stark beschäftigt. Dort vor allem auch Fragen der Stadtpolitik, auch der Fragen oder der Rolle von sozialen Bewegungen in der Stadtpolitik. Naja, und so kommt man eben dann auch zu diesem Turiner Olympiastandort. Es gibt verschiedene Standorte. Ich habe vor allem einen, den ich gleich auch ein bisschen skizzieren möchte.
Genau, kommen wir ruhig jetzt auf die Details, so langsam aber sicher ein bisschen zu sprechen. Ich weiß, dass das immer in den wenigen Minuten, die man hier hat, sehr holzschnittartig über die Bühne gehen muss. Aber wie ist aus Ihr, welche wichtigen Ergebnisse haben Sie aus den Olympischen Spielen und der Nachnutzung vielleicht von Turin gezogen? Was ist so Ihre Bilanz, wenn ich das so salopp sagen darf?
Naja, der Standort, auf den ich auch immer gerne mit Studierenden auf Exkursionen, wir machen sehr viele Exkursionen der Geografie, dort, den besuchen wir dann auch immer und wir gehen dorthin. Das ist das alte Fiat-Werk, also das Werk, in dem die Fiat-Werke ansässig waren, bevor sie dann raus in die Peripherie jetzt gezogen sind, wo sie heute noch sind. Das ist ein sehr schönes Gebäude aus den 1920ern, hat oben auf dem Dach eine Teststrecke, die finde ich sehr spektakulär, weil sie am so ein ovales Gebäude und an den Kurven geht die Teststrecke dann auch so steil hoch. Sodass
das muss aber ein großes Dach sein, oder?
Ja, ist schon ein ordentliches Gebäude, es sind allerdings auch noch kleinere Autos gewesen. Und jeweils an den Enden des ovalen Gebäudes konnte man dann in so Kreisen hochfahren mit dem Fahrzeug, also irgendwie ein spektakuläres Gebäude. Und 2006 stand das leer und auch das Quartier angrenzend hat wie Gesamt-Turin eben sehr starke strukturelle Probleme gehabt. Ne? Also Turin hat durch die Deindustrialisierung massiv auch Einwohner verloren, hat große ökonomische Reichweite verloren. Turin ist eine arme Stadt eigentlich. Und es gab dann verschiedene Bemühungen, natürlich aus diesem Strukturwandel zu begleiten. Und einer der Hoffnungsstränge für die damalige Politik war eben dann 2006 Turin, die Winterspiele.
Das heißt, man verband auch als Folge der Deindustrialisierung Hoffnung mit Olympia, ein Aufschwung, ein Aufmerksamkeit, Investitionen und so weiter, was man häufig eben mit Olympia verbindet. War das auch im Fall Turin so?
Turin war ein industriepolitisch motiviertes Event. Ja, so wird das auch in der Literatur beschrieben. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Jedes Olympia ist eben nicht nur ein Sportereignis, sondern noch viel mehr als das. Und das wird in Turin besonders deutlich. Turin hat, glaube ich, 300.000 oder 400.000 Einwohner verloren. Also eine wahnsinnige Zahl auch innerhalb weniger Dekaden. Und man steht jetzt im Prinzip mit der Brache da, einerseits dieses schöne Gebäude, aber auch eine Industriebrache, da ist noch auf der anderen Seite dann wahnsinnig viele Bahnanlagen, über die so eine spektakuläre Brücke dann auch rübergeht. Und dann kommt man eigentlich zu den Hallen, wo früher die arbeitende Bevölkerung aus dem Arbeiterstadtteil eben halt dann zur Schicht in die Fabrik lief. Und diese Ecke hat man sich ausgesucht, ganz gezielt, und hat dort dann versucht, also Presse war dort, glaube ich, Pressehallen und verschiedene andere Infrastruktur von Olympia. Also es geht gar nicht um Sportstätten jetzt, es geht tatsächlich um diese Begleitinfrastruktur. Die hat man dort hingesetzt in so Glaskubi, die auch nochmal dieses ganze Areal irgendwie in so eine touristische Verwertung reingebracht haben.
Und was hatte man damals der Bevölkerung oder der Öffentlichkeit versprochen, wie es nach Olympia damit weitergehen soll, mit dieser alten Halle?
Ja, die Hoffnung war, dass man also diese gesamte, also wieder Aufmerksamkeit auch in dieses vernachlässigte Quartier hineinbringt. Und dann auch konkrete Infrastrukturverbesserungen hatte man versprochen. Die Fiat-Halle selbst ist dann mittlerweile ist ein Teil der Universität da drin, und aber hauptsächlich ein Shoppingcenter. Ich habe noch nie so ein leeres Shoppingcenter erlebt in meinem Leben. Also das hatte man da reingebaut. Und es wurde von namhaften Architektinnen umgewandelt. Ne? Das sind dann immer die großen Architekturnamen, die dann solche großen Events und große Projekte auch befördern.
Aber unter dem Strich hat sich das nicht so bewahrheitet, wie man es seinerzeit in Aussicht gestellt hat, beziehungsweise sich erhofft hat?
Ja, das Luxushotel, das auch noch nebendran steht, das ist, glaube ich, von deutschen Touristinnen bevölkert und geht gut. Das Shoppingcenter ist total leer. Die Brücke, die gibt's auch noch über die Bahnanlagen. Und das, was dann diese Pressehallen waren, sind diese Glaskubi, sind alle kaputt, zerstört und liegen da jetzt brach seit, also mindestens kurz nachdem ich das erste Mal da war, 2009, 2010.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das aber nur ein Teil der gesamten Olympia-Infrastruktur. Was können Sie insgesamt zu Turin auch vielleicht sagen? Hat sich das trotzdem für Turin rentiert, gelohnt, auf welche Weise auch immer?
Ich würde doch noch mal ganz kurz, wenn Sie erlauben, zu dem einen Beispiel zurückkommen, weil das ist ja nicht nur, dass es jetzt kaputt ist. Es ist ja doch irgendwie auch was man in dieses Quartier hinein kommuniziert. Ne, man kommuniziert diesen Menschen, genau, hier wohnt ihr und hier arbeitet ihr, dann gibt es diese Arbeit nicht mehr. Dann haben wir dort all die damit einhergehenden Probleme mit hoher Arbeitslosigkeit und so weiter, auch einem gewissen Verfall, materiell, sozial und alles Mögliche. Und dann kommt irgendwie dieses, dann sagt man, hier Olympia ist da, ne? Jetzt wird alles gut, ja, jetzt kriegt ihr euer Shoppingcenter, ihr werdet wieder im Mittelpunkt stehen und dann fällt das alles wieder zusammen. Ja, und ich glaube, das sind Momente, wo man sich genau überlegen muss, ist das eine gute Politik für so ein Quartier auch? Und was kommunizieren wir den Menschen eigentlich? Genau. Es waren Winterspiele, es sind auch sehr viele Winterspielstandorte in den Bergen passiert. Die sind unterschiedlich nachgenutzt worden, manche konnten nachgenutzt werden, manche nicht. Ich glaube, da spielt auch ein bisschen die Schneeverfügbarkeit, die man vielleicht auch noch nicht genau vorhersagen konnte, eine Rolle. Ich kenne auch Ecken, die sind wirklich auch verfallen, da ist nichts mehr, andere werden gut nachgenutzt. Es ist ein bisschen schwierig, das so pauschal zu sagen, und das ist vor allem auch deswegen schwierig, so pauschal zu beantworten, weil die Frage ist, für wen war es gut? Und ich bin mir sehr sicher, es war für manche Menschen schon sehr gut und hat sich total rentiert, würde man so sagen, ne? Und für sehr viele andere Menschen eben nicht. Und ich glaube, diese Selektivität, das ist das Entscheidende.
Glauben Sie denn, dass es möglich ist, dass so ein großes Ereignis, egal ob es jetzt Fußball-WM, Olympia, für alle Menschen gut sein kann?
Ja, wenn wir nicht nur auf die touristische Wertschöpfung gucken, auch, aber eben nicht nur. Wenn wir nicht nur auf die Kurzzeitigkeit der Investitionen gucken, wenn wir nicht nur die Idee haben, dass sich mit so einem Großereignis auch eine Investition entfalten sollte, die kurzfristig große Rendite erwirtschaftet, sondern vielleicht auch langfristig eben für Gesellschaft eine Relevanz hat, zum Beispiel eine U-Bahn, ja, oder irgendwie ein Park oder was auch immer das dann nachher ist am Ende. Es kann auch übrigens Wohnraum sein. Dann, glaube ich, kann das eine gute Verbindung sein zwischen diesen Events und einer Stadtentwicklung.
Wenn man sich so die Geschichte von Olympia oder von anderen großen Ereignissen anguckt, ich weiß, dass Sie ja eher die Festivalisierung insgesamt im Blick haben, hat man aber schon als Beobachter, wie ich es beispielsweise bin, den Eindruck, naja, das versprechen die irgendwie jedes Mal, aber ganz ehrlich, das ist ja noch nie eingehalten worden. Also ist das nicht eine Illusion, die wir da vor uns hertreiben? Dass das wirklich komplett gelingen kann, dass wir alle mitnehmen, dass nachher alle sagen, ah, ich bin zufrieden, da hatten wir was von. Ist das nicht etwas, wo man sagen muss, nee, also das wird uns nie gelingen. Wir versuchen, das Bestmögliche herauszumachen, aber dass alle nachher Hurra schreien?
Ja, genau, also da bin ich natürlich bei Ihnen und würde auch sagen, wir können nicht auf alle irgendwie schauen. Aber man kann doch mal gucken, irgendwie welche, also so heterogen sind wir ja nicht, sondern es gibt ja unterschiedliche Interessensgruppen in so einem in Stadtgefüge. Und man kann schon sagen, doch, ich kann unterschiedliche Interessensgefüge auch verbinden. Übrigens habe ich eine sehr spannende Promotion, die ich gerade betreue, Lilina Kettner in meiner Arbeitsgruppe, die guckt auch auf Festivals und Events und vor allem, welche Bedeutung die haben auch für die Mobilisierung von sozialen Bewegungen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es eine sehr spannende Forschung ist, die man auch hier so ein bisschen bedienen kann, nämlich auch zu schauen, dass auch ganz viel so zivilgesellschaftliches Engagement durch so eine Sportveranstaltung auch gestärkt werden kann, bis hin zu einer sozialen Bewegung, die auch gestärkt werden kann. Das ist dann eben nicht nur der Hotelneubau, der dann irgendwie da entsteht, und das ist eben nicht nur dann der Glaspavillon, in dem ich dann irgendwie was Schönes reindenke, oder Shoppingcenter, sondern das ist dann anders, da schließt das vielleicht auch nicht aus und sollte es vielleicht auch nicht ausschließen. So ein Hotel braucht man vielleicht schon, aber es ist eben mehr als das. Und dann in dem Moment, würde ich sagen, dann haben wir Gemeinwohl irgendwie auch verstanden. Wir werden immer noch nicht alle mitgenommen haben, das ist ja klar. Aber wir haben wenigstens unterschiedliche Perspektiven und Positionen der Gesellschaft bedient.
Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, auch wenn das wiederum auch sehr plakativ ist, was würden Sie sagen, kann man aus Turin 2006 lernen? Gibt es so den einen oder die zwei Punkte, wo Sie sagen, ja, das sind schon ein oder zwei oder drei Aspekte, die würde ich gerne da vortragen. Das lernen wir daraus und das sollte uns eine Lehre sein.
Also doch, ich würde sagen, es ist schwierig, darauf zu antworten. Aber ich würde sagen, eine Sache kann man sehr gut lernen, nämlich, dass es durchaus einen positiven Aspekt und Effekt geben kann zwischen so einem einzigartigen Moment und einer dauerhaften Aufgabe, die die Gesellschaft hat, zum Beispiel Stadtentwicklung. Ich glaube aber, dass man im Umkehrschluss nicht den Fehler begehen sollte, zu sagen, wir können mit einem einzelnen Event grundsätzliche strukturelle Probleme der Gesellschaft lösen. Wir werden keine inklusivere Gesellschaft werden durch Olympia. Wir werden auch keine integrativere Gesellschaft werden durch Olympia. Wir werden keine bessere Stadtentwicklung haben und auch kein perfektes Mobilitätssystem haben durch Olympia. Wir können versuchen, wenn wir denn jenseits von Olympia sinnvolle Konzepte haben, dann können wir die an bestimmten Schnittstellen auch anbinden an so ein Event. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man, wenn man ein sehr gutes Mobilitätskonzept hat, dass man sagt, und an dieser Stelle spielt Olympia auch nochmal eine Rolle, weil da kann ich nochmal versuchen, so ein bisschen auch politischen Schub so mit rein, ne? Also Geschwindigkeit aufzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass ich sage, wenn ich ohnehin schon sage, da möchte ich sowas wie Modellquartier machen, also wenn wir jetzt an Münster denken würden, dann könnte man sagen, und das kann sich auch total gut verbinden mit so einem sportlichen Event. Ja, vielleicht ist jetzt hier nicht bei uns in Münster der Fall. Wir sind ja außen vor.
Olympia in Münster scheint für mich auch noch sehr weit entfernt zu sein, aber wer weiß, was noch alles kommt. Aber um auf den Punkt ernsthaft zurückzukommen, tatsächlich ist es ja so, Herr Mössner, oder auch ich schweife jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema ab, dass man ja in der Gesellschaft insgesamt dazu neigt, Sportgroßereignisse sofort zu überfrachten mit politischen Erwartungen, mit gesellschaftlichen Erwartungen. Und die Sportler manchmal selber sagen, mein Gott, schaut doch mal bitte, wie schnell wir laufen, wie hoch wir springen, wie weit wir springen. Interessiert das eigentlich noch jemanden? Überladen wir da nicht solche Ereignisse auch manchmal?
Ja, was kostete Paris? Ich meine 4,4 Milliarden, habe ich das richtig in Erinnerung?
In etwa, ja.
Also ja, vielleicht überladen wir es.
Das kann gut sein. Ich allemal, aber Sie vielleicht auch, sind zumindest, was mit Blick auf die Studierenden, schon fast eine andere Generation. Kommen wir mal auf das Geografiestudium vielleicht am Schluss noch hier was zu sprechen. Was treibt die Leute so um? Wie nehmen Sie so deren Interessen wahr? Ist das auch etwas, was die junge Generation sehr beschäftigt und sich dafür interessiert, ihre Themen? Wie würden Sie das beschreiben?
Ich glaube, dass wir mit der Geografie, mit der Ausbildung der Geografie auch ein attraktives Angebot geschafft haben für Studierende, die eben genau an dieser Schnittstelle sich platzieren möchten. Einerseits irgendwie konzeptionell mit sozialtheoretischen Zugängen auch zu verstehen, wie Gesellschaft funktioniert, und auf der anderen Seite aber auch draußen im Raum, sage ich mal, durch dieses Fenster hier blickend, zu verstehen, was in der Stadt wirklich passiert. Und auch da ist sicherlich die Geografie nicht alleinstehend. Da gibt es auch andere Disziplinen natürlich, die genauso ihre Berechtigung haben. Aber ich finde, die Geografie war für mich wenigstens immer so ein Punkt, den ich total gut fand, weil sie einerseits sehr gut kritisch hinterfragen konnte, andererseits auch angewandt Dinge auch betrachten konnte und gleichzeitig auch versucht hat, nicht davor zurückzuschrecken, manchmal auch vielleicht Lösungen zu suchen. Und und die man dann hinterher festgestellt haben, waren doch nicht so gut, aber wenigstens haben, also geben wir da nicht auf, Lösungen auch für Probleme darzustellen. Und wir stehen tatsächlich an diesen Schnittstellen, insbesondere hier am Standort Münster ja auch, mit Fragen von Nachhaltigkeit, mit nachhaltiger Raumplanung, aber auch einer kritischen Stadtgeografie, die sich stärker auch mit Fragen von Gesundheit und Stadt und auch BürgerInnenbeteiligung auseinandersetzt, bis hin zu diesen geopolitischen Fragen in der politischen Geografie beispielsweise oder Fragen von Ernährungssystemen und auch Agrarproduktion im ländlichen Raum beispielsweise mit einer Wirtschaftsgeografie und nicht nur. Das ist jetzt meine Kollegen total kurz zusammengefasst. Aber ich glaube, insgesamt auch auf die deutsche Landschaft guckend, ist die Geografie deswegen ein attraktives Fach immer noch geblieben. Es freut mich auch, dass sie das ist. Und ich habe gerade eben letzte Woche meinen Doktorvater in den Ruhestand mit verabschiedet. Und da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen, was macht die Geografie eigentlich aus? Und er sagte auch, dass sie, das war dann so ein bisschen das Resümee für jemanden, der dann gerade in Rente ging, auch, dass sie bis heute eigentlich ein lebendiges Fach geblieben ist. Und ich glaube, das ist auch diese Lebendigkeit, die leben auch unsere Studierenden auf Exkursion. Wenn wir dann nach Barcelona fahren, das war meine allererste Exkursion im Studium, nach Poblenou, diesem total gentrifizierten Stadtteil mittlerweile, der eben genau neben diesen Olympischen Spielstätten liegt, oder eben ich jetzt mit meinen Studierenden nach Turin, und dann meine Studierenden werden dann mit ihren Leuten dann vielleicht nach NRW fahren.
Ein attraktives Fach, ein lebendiges Fach, ist das auch ein Fach, was Gehör findet in den Prozessen, die Sie jetzt in dem Podcast beschrieben haben? Ich will auf den Punkt hinaus, dass ja mancher Betriebswirtschaftler oder Finanzwissenschaftler ja die Bundesregierung berät in finanzpolitischen Fragen. Politikwissenschaftler werden auch gern genommen, um auch Politiker zu beraten oder so ähnlich. Nehmen Geografen auch eine ähnliche Rolle ein? Können sie das? Und wenn ja, in ausreichendem Maße? Fragezeichen.
Ich hoffe, auch meine Forschung wird manchmal gehört, aber ich glaube, dass das beste Sprachrohr, das wir immer haben, das gilt, glaube ich, für alle Disziplinen, sind ja unsere Studierenden. Das ist die große Ressource, mit der wir auch Gesellschaft und Zukunft verändern können. Wenn wir eine gute Ausbildung hinlegen, dann haben wir nachher sehr gute Studierende, die im Berufsleben sehr gute Entscheidungen vielleicht treffen können, idealerweise. Und ich glaube, dass die Geografie da sehr gut vernetzt ist und sehr gut aufgestellt ist, sicherlich ein bisschen größeren Schwerpunkt auf kommunaler Ebene hat und auf Landesebene als vielleicht auf so nationalen Ebenen. Das weiß ich aber auch gar nicht so genau. Wenn ich drüber nachdenke, würde ich sagen, auch auf der nationalen Ebene sind wir ganz gut vernetzt und auch kriegen gut was hin. Aber wir bringen unsere Inhalte und Perspektiven auf jeden Fall auch unter. Und man trifft immer wieder überraschenderweise auf Geografinnen und Geografen an Stellen, wo Entscheidungen stellen. Und ich würde auch mal vermuten, dass vielleicht auch in dem Akteursnetzwerk, das Olympia NRW verantworten wird, auch Geografen und Geografen am Ende sitzen, hoffe ich wenigstens.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Entscheidung steht bald an, ob sich Deutschland mit welcher Region auch immer oder welcher Stadt um die Olympischen Spiele bewerben wird. Dabei sollte man, sagt Samuel Mössner, auch ans oder vor allem ans Gemeinwohl denken. Die immer stärkere Festivalisierung, die, wie Sie es oder Ihr Kollege vor einiger Zeit formuliert hat, Einzigartigkeit organisiert. Man sollte vielleicht doch diesen Gedanken etwas überkommen und eher an die Langfristigkeit denken und damit auch das Gemeinwohl eher in den Blick nehmen. In dem Zusammenhang auch unterschiedliche Formen von Beteiligung der Bevölkerung nachdenken. Da gibt es doch einige positive Beispiele, aber ebenso viele negative. Wir dürfen uns auf jeden Fall freuen auf die Entscheidung. Wir sind auch gespannt darauf, ob es Olympia in absehbarer Zeit wieder mal in Deutschland geben wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bedanke mich jetzt erstmal sehr herzlich für dieses Gespräch. Samuel Mössner.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.